Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu der Pressekonferenz im Anschluss an die Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. Ich begrüße dazu den Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich begrüße den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, und seine Stellvertreterin, die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey. Herr Bundeskanzler, bitte.
Wir haben heute uns getroffen als Zusammenkunft des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder in Präsenz. Das ist wirklich ein Unterschied zu vielen Zusammenkünften, die wir in den letzten Jahren Corona-bedingt haben konnten und die in vielen Fällen nur virtuell durchgeführt werden konnten. Und ich will sagen, das war doch ein großes Familientreffen, wo wir uns alle auch sehr darüber gefreut haben, dass die Entwicklung der Infektionslage, aber auch des beginnenden Sommers es uns möglich macht, auf diese Art und Weise zusammenkommen. Ein gutes Gefühl. Und im Übrigen hat es unsere Beratung auch beflügelt. Wir sind relativ zügig vorangekommen und haben sehr viele gemeinsame Entscheidungen getroffen, in großem Einvernehmen und auch sehr mit großer Geschwindigkeit, was ja hilft bei den Dingen. Ein Thema hat natürlich auch diese Debatte bestimmt, wie viele, viele andere in der gegenwärtigen Zeit, nämlich der brutale Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Die Frage, wie wir damit umgehen und was wir machen, um die Ukraine zu unterstützen, aber auch was die Auswirkungen auf unser Land betrifft. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dazu auch entsprechende Verabredungen getroffen haben. Wir sind uns einig in der Notwendigkeit, solidarisch zu sein. Und wir haben noch einmal festgehalten, dass der Prozess der Umsetzung unserer Beschlüsse vom letzten Mal auch gut vorangeht. Nun übernehmen die Jobcenter die Unterstützung der Vertriebenen, der Geflüchteten aus der Ukraine. Ein großer sozialpolitischer Fortschritt, der jetzt viele gemeinsame Organisationen mit sich bringt. Aber das ist gut organisiert, wie viele miteinander betont haben. Und deshalb wollen wir das auch gerne für die Zukunft so fortsetzen und diesen Prozess der engen Kooperation auch organisieren. Zweites großes Thema, das uns umgetrieben hat, ist die Frage der Auswirkung des Krieges, die sich ja auch niederspiegeln in hohen Preisen, insbesondere für Energie und die Energieversorgungssicherheit. Wir haben als Land darüber diskutiert, wie wir das hinbekommen können, dass wir sowohl mit dem die Versorgungssicherheit gewährleisten können, dass wir ermöglichen können, dass wir genügend Gas, Kohle und Öl haben in diesem Land, dass die Preise beherrschbar bleiben und was wir tun können, um die Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen angesichts der dramatischen Preisentwicklung. Sie wissen, dass gerade jetzt die ganzen Gesetze umgesetzt werden, die zur Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger auf den Weg gebracht worden sind, um dann die Einzelnen in ihrer ganz konkreten Situation nicht alleine zu lassen. Was wichtig ist, ist, dass alle unterstützen, dass wir jetzt die technischen Infrastrukturen ausbauen, die notwendig sind, damit wir Gas aus aller Welt nach Deutschland importieren können. Es werden mit sehr großer Geschwindigkeit und auch mit vielen neuen Gesetzen die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir neue Importmöglichkeiten haben an den norddeutschen Küsten, die dann mit dem deutschen Gasnetz verbunden sind. Und dieser Prozess wird von allen begleitet. Wir sind darüber hinaus intensiv dabei, insbesondere die Herausforderungen zu bewältigen, die sich für die Ölversorgung der ostdeutschen Raffinerien stellt. Auch das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die wir miteinander angehen wollen. Und da werden wir uns auch in der Zukunft konkret drum kümmern. Für die Zukunft ist es natürlich wichtig, dass wir alles dafür tun, dass wir möglichst schnell auch unabhängig werden, nicht nur von fossilen Energieimporten aus Russland, was Kohle, Gas und Öl betrifft, sondern auch von der Abhängigkeit von solchen Importen überhaupt. Und aus dem Grunde ist der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Ausbau der Windkraft auf hoher See an Land, der Ausbau der Solarenergie, der Ausbau des Übertragungsnetzes eine ganz große Frage, der wir uns hier auch in unseren Diskussionen gewidmet haben und die wir auch weiter voranbringen wollen. Das muss jetzt mit größtem Tempo geschehen und das geht nur im engen Schulterschluss, zu dem wir uns aber verabredet haben. Und das soll in diesem Jahr auch gelingen, dass die notwendigen Gesetze auf den Weg gebracht werden, damit das jetzt auch mit der entsprechenden Geschwindigkeit geschieht. Nicht so lange haben wir diskutiert, obwohl es ein Thema ist, das uns ja unverändert bewegt, über die Frage Corona. Da haben wir einen gemeinsamen Beschluss gefasst, der letztendlich auch zur Kenntnis nimmt, dass wir nun doch sinkende Infektionszahlen haben, dass sich die Lage erheblich verbessert hat. Wir wissen, wie das Impfniveau unserer Bevölkerung ist. Und das ist etwas, was wir erst einmal festhalten. Man muss dann auch einen solchen Sommer als eine gute Verbesserung wahrnehmen. Gleichwohl ist es für alle klar, dass wir im Winter, Herbst möglicherweise andere Voraussetzungen vorfinden, als sie heute existieren. Und deshalb ist die klare Verabredung, dass wir uns genau auf diesen Moment vorbereiten. Es wird jetzt Berichte des Expertengremiums geben. Es gibt einen Bericht des Krisenstabes, der sorgfältig ausgewertet wird. Und darauf aufbauen werden wir die gesetzlichen Voraussetzungen eng miteinander abstimmen und besprechen, die wir brauchen, damit wir alle Handlungsmöglichkeiten, die wir brauchen, im Herbst zur Verfügung haben werden und das Notwendige tun können. Die Impfstoffe, die dazu gebraucht werden, um diejenigen, die sich impfen lassen wollen, zu unterstützen, die werden alle beschafft und sind bereits beschafft, sodass wir eine gute Unterstützung unserer Bürgerinnen und Bürger möglich machen können. Einen Punkt will ich noch mal vorheben aus dem gemeinsamen Beschluss. Es soll keine erneuten flächendeckenden Schließungen von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen geben, sondern es geht ausschließlich darum, dass wir jetzt die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das einen guten Betrieb in Kitas und Schulen gibt. Insgesamt für mich eine sehr gute, sehr freundschaftliche Zusammenkunft und im Übrigen überhaupt mal eine in Präsenz.
Herr Ministerpräsident, bitte.
Ja, vielen Dank. Mehr als 2 Jahre Pandemie haben uns gezeigt, wie wichtig das Thema Krisenfestigkeit generell für unser Land ist. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat deshalb schon im vergangenen Herbst einen Prozess zu diesem Thema gestartet. Widerstandsfähigkeit des Staates, der brutale russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Bedeutung noch einmal unterstrichen. Er hat eine globale Krise ausgelöst. Präsident Putin bedroht Frieden, Freiheit und Sicherheit in Europa. Wir haben deshalb heute beraten, wie die Sicherheit Deutschlands in einem umfassenden Sinne noch einmal besser gestärkt werden kann. Dazu gehört zum einen die nachhaltige Stärkung der Bundeswehr und eine nationale Sicherheitsstrategie. Die Länder haben heute deutlich gemacht, dass sie bei der Erarbeitung einer solchen Sicherheitsstrategie bereit sind, mitzuarbeiten. Denn Verfassungsschutzpolizeien sind eben auch Ländersache. Und deswegen ist es gut, dass die Bundesaußenministerin auch die Einbindung der Länder zugesagt hat. Für die Sicherheit unseres Landes ist darüber hinaus wichtig, Abhängigkeit von autoritären Regimen möglichst zu vermeiden. Das gilt natürlich in erster Linie für Energie, aber nicht nur. Deutschland muss so schnell wie möglich unabhängig werden von russischen Energieimporten. Deshalb brauchen wir mehr Tempo beim akzeptanzbasierten Ausbau der erneuerbaren Energien und eine Diversifizierung der Energiebezüge und eine engere Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Europa, den USA und darüber hinaus. Es geht um den Schutz unseres Klimas, um Sicherheit unserer Versorgung und Bezahlbarkeit von Energie, was wiederum unmittelbar mit dem sozialen Zusammenhalt im Land zusammenhängt. Deswegen haben wir auch über die Entlastung gesprochen. Länder haben den Bund aufgefordert, bei den Rentnerinnen und Rentnern über Entlastungen, an Entlastungen zu denken, was bisher nicht in ausreichendem Maß erfolgt ist. Zur Krisenfestigkeit unseres Landes gehört eben auch, sich frühzeitig mit dem Thema Corona noch einmal zu beschäftigen, auch wenn wir uns das wünschen. Die Pandemie ist nicht vorbei. Niemand will zurück zu einem Hin und Her von Lockdowns und Lockerungen. Deswegen ist wichtig, dass wir heute die richtigen Weichen gestellt haben, uns weiter auch über den Sommer um das Thema zu kümmern. Umsicht und Vorausschau sind nach wie vor der richtige Maßstab im Umgang mit der Pandemie. Wir haben uns auf einen Fahrplan verständigt. Der Bund wird Vorschläge machen, auf deren Grundlage wir dann gemeinsam beraten. Wir müssen uns vorbereiten auf eine Impfkampagne für Herbst und Winter, Schlüsse ziehen aus dem, was in den letzten Jahren gewesen ist. Und es ist wichtig, dass der Bund auch rechtzeitig vor dem Herbst die Grundlagen für die Pandemiebekämpfung anpasst. Ich bin dankbar dafür, dass der Bund zugesagt hat, die Länder dabei einzubeziehen. Wir waren uns einig, dass es nicht wieder zu Schulschließungen und Kitaschließungen kommen darf. Deshalb werden die Länder frühzeitig Strategien und Konzepte auswerten und überarbeiten. Es ist gut, dass wir zurückkommen zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Letzter Punkt. Auch die Folgen des Klimawandels waren heute Thema. Die vergangenen Monate und Jahre haben gezeigt, wir müssen damit rechnen, dass es immer häufiger Starkwetterereignisse, Extremwetterereignisse gibt. Menschenleben, Gesundheit, verlorene Erinnerungen sind unersetzlich, aber niemand soll durch materielle Schäden in Existenznot gebracht werden. Deswegen waren wir im Kreis der Länder einig, haben es einstimmig beschlossen, dass wir das Ziel einer Pflichtversicherung für Elementarschäden verfolgen und die Bundesregierung bitten, diese Einführung einer solchen Elementarschadenpflichtversicherung zu prüfen. Ich bin dankbar, dass das zugesagt worden ist. Wir müssen dafür sorgen, dass nach einem Unwetter kein Mensch vor dem finanziellen Ruin steht. Der Klimawandel führt dazu, dass auch der Schutz vor Extremwetter zur Krisenfestigkeit unseres Landes gehört. Umso wichtiger ist, gleichzeitig Klimawandel zu bekämpfen und klimaneutrales Industrieland zu bleiben. Vielen Dank. Jetzt bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt leider direkt los muss. Vielen Dank.
Frau Regierende Bürgermeisterin, bitte. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Herr Kollege Wüst, guten Flug. Ich hoffe, am BER geht alles glatt, aber ich bin mir sicher, das klappt. So, ja, ich möchte gerne hinzufügen, natürlich auch von meiner Seite, ich bin genauso wie die Kolleginnen und Kollegen im Länderkreis, aber auch, glaube ich, die Mitglieder der Bundesregierung darüber erfreut gewesen, dass wir uns persönlich mal wieder treffen konnten im direkten Gespräch. Eine normale, so wie wir sie früher kannten, Ministerpräsidentenkonferenz hatten, die eben eine Vielzahl von Themen bearbeitet. Dennoch war es insofern nicht ein Themenspektrum, wo man sagen könnte, alles ohne Probleme, sondern wir haben natürlich gerade im Bereich der Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Frage der Energieversorgungssicherheit, der Energiepreise, Themen, die sehr gravierend sind, die uns alle sehr beschäftigen und die natürlich auch die Bevölkerung auch in Sorge versetzen. Und deswegen ist natürlich für uns auch in der Ministerpräsidentenkonferenz in Vorbereitung mit dem Gespräch mit der Bundesregierung von großer Bedeutung gewesen, dass wir das Thema der Energieversorgungssicherheit auf der einen Seite, aber auch der steigenden Energiepreise auf der anderen Seite adressieren, dass wir auch einen Beschluss dazu fassen. Das ist heute auch geschehen. Wir sehen ja alle, dass und unterstützen auch, dass Sanktionen, die ja auch beschlossen worden sind, auch ihre Wirkung zeigen sollen. Und das ist auch etwas, worüber es Einigkeit gibt. Und dennoch bedeutet es auf der anderen Seite, dass wir für die Energiesicherheit und die Bezahlbarkeit von Energie eintreten müssen. Das gilt sowohl für Privathaushalte als auch für die Wirtschaft, als auch für die Industrie. Und Henrik Wüst hat ja schon davon gesprochen, dass das Thema Entlastung eine wichtige Rolle gespielt hat heute. Wir sehen, dass sich viele Menschen in unserem Land Sorgen machen um ihre nächste Energiebetriebskostenabrechnung und dass natürlich gerade die Menschen, die ein geringes Einkommen haben, aber auch ältere Menschen, die in Rente sind, große Sorgen haben, wie sie das leisten können. Und deswegen haben wir heute auch an die Bundesregierung nochmal die Bitte gestellt von Ländern, Seite hier zu prüfen, inwieweit Entlastung auch für Rentnerinnen und Rentner gewährt werden kann. Dennoch muss man ganz klar sagen, Entlastungspakete sind nur eine Seite der Medaille. Es geht auch darum, wie wir diejenigen, die auch auf der Gewinnerseite dieser Krisen- und Kriegssituation stehen, ein Stück weit stärker auch in die Verantwortung nehmen. Und ich sage das ganz besonders auf die Frage des seit kurzem geltenden Tankrabattes. Wir sehen, und das ist das Erleben von vielen Menschen in der Bevölkerung, bevor der Tankrabatt galt, gab es Steigerungen der Preise an den Tankstellen. Jetzt gibt es den Tankrabatt und es wird dann eine Absenkung erreicht, die aber natürlich mit staatlicher Unterstützung erfolgt. Und die Frage ist, wer profitiert eigentlich davon? Und es ist ganz klar, dass wir hier auch Spekulationen haben um Preise für Öl, für Gas, für Strom. Und das zu unterbinden, ist auch ein wichtiger Teil der Entlastung. Und das auch zu überprüfen, inwieweit solche Preissteigerungen im Vorgriff kartellrechtlich zu verfolgen sind, war ein Thema im Rahmen unserer Ministerpräsidentenkonferenz heute. Herr Habeck hat nochmal ausgeführt dazu und hat auch zugesagt zu prüfen, inwieweit regulatorisch eingegriffen werden kann, um Spekulationen etwa mit Öl, mit Gas und mit Strom zu unterbinden und auch diese kartellrechtliche Überprüfung zu tätigen. Wir haben von Seiten der ostdeutschen Bundesländer dazu auch nochmal deutlich gemacht, wie wesentlich die Versorgung der Raffinerien in Schwedt und Leuna ist für die Versorgung des gesamten Ostteils des Landes. Auch wir hier in Berlin, auch der BER, ist davon abhängig, inwieweit die besonders die Raffinerie in Schwedt tatsächlich auch funktionstüchtig ist. Und wenn eben Rohöl nicht mehr aus russischen Quellen kommt, dann ist die Frage, wie wird die Sicherstellung von Ölimporten aus anderen Quellen für die Ölraffinerien in Schwedt und Leuna gesichert. Das hat eine ganz besondere Bedeutung für ganz Ostdeutschland. Deshalb haben wir das heute auch nochmal adressiert. Es geht darum, wie wir es schaffen, dass eben die Gasversorgung auf der einen Seite sichergestellt ist, aber wie auf der anderen Seite auch anderweitige Quellen für die Ölversorgung erschlossen werden können. Auch hier gab es von Seiten der Bundesregierung die Zusage, dafür Wege zu finden und auch schon dabei zu sein, diese zu ermöglichen. Das ist also, glaube ich, ein sehr wesentlicher Punkt. Wir haben, und das ist ja eine gemeinsame Anstrengung von Bund und Ländern, die Umsetzung des Entlastungspaketes ja angeschoben. Gestern war der 1. Juni, das 9-Euro-Ticket ist angelaufen. Noch kam es zu keiner Überlastung von Zügen. Wir haben aber eine sehr rege Nachfrage, allein in Berlin 500.000 verkaufte Tickets. Das bedeutet, es wird angenommen und es ist natürlich auch im internationalen Vergleich eine große Chance und ein interessantes Experiment, was uns in den nächsten 3 Monaten bevorsteht. Ich denke, dass es ein Beitrag dazu ist, diese gemeinsam von Bund und Ländern beschlossenen Entlastungen auch hier voranzubringen. Und das ist heute auch nochmal bekräftigt worden, dass das gute Schritte sind. Zum Thema Geflüchtete möchte ich noch mal deutlich machen, dass wir ja in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz eine sehr wichtige sozialpolitische, aber auch integrationspolitische Einigung herbeigeführt haben, nämlich die Weichenstellung des Rechtskreiswechsels, nämlich die Kriegsgeflüchteten genau so zu behandeln wie anerkannte Asylbewerber und sie damit in die Grundsicherung des SGB II zu bringen und damit auch dafür zu sorgen, dass künftig die Geflüchteten über die Jobcenter ihre Leistungen erhalten, auch die Integrations- und Sprachkurse erhalten und entsprechend bessere Möglichkeiten für Integration und berufliche Perspektiven haben. Wir haben bei der letzten MPK vorhergesagt, dass unsere Schätzung sein würde, dass wir wahrscheinlich Ende Mai bei 500.000 Geflüchtete sein werden. Wir haben jetzt eine Zahl von ungefähr 450.000 registrierten Geflüchteten. Das heißt, unsere Annahme ist schon eigentlich ganz richtig eingetreten, denn wir können davon ausgehen, dass die Zahl der Geflüchteten oder der registrierten Geflüchteten nicht die Gesamtzahl abbildet. Denn es ist ja ganz klar, wir wissen, dass wir noch nicht registrierte hier im Land haben. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich schon über dieser 500.000 Geflüchtete in Deutschland sind. Allein in Berlin sind davon 270.000 erst angekommen und erst versorgt worden, in der Stadt geblieben oder registriert sind fast 70.000 mittlerweile. Wir sind also aus Berliner Sicht eines der großen Drehkreuze. Und wir haben heute auch darüber gesprochen, was der Rechtskreiswechsel zum gestrigen Tag, zum 1. Juni, bedeutet, wie das entsprechend auch in den Ländern umgesetzt wird. Und wir konnten eigentlich einhellig feststellen, dass das eine gute Umsetzung war, eine sehr schnelle Gesetzgebung, die ermöglicht hat, dass von einer MPK zur nächsten MPK diese gesetzlichen Regelungen umgesetzt sind und dass wir auch gemeinsam Jobcenter und Sozialämter das entsprechend gut vorbereitet haben. Das funktioniert und wir haben uns, mehrere Ministerpräsidenten haben heute auch nochmal ihren Dank an die Bundesregierung ausgesprochen für diese schnelle und richtige Entscheidung, die dazu führen wird,
dass wir Fehler, die in der Integrationspolitik in der Vergangenheit gemacht worden sind, nicht wiederholen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, ein wichtiger auch Quantensprung, der erreicht worden ist. Jetzt geht es darum, dass wir die Versorgung, Unterbringung, Registrierung, erkennungsdienstlichen Maßnahmen und auch entsprechende arbeitsmarktpolitischen Perspektiven gut gestalten. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die der Bund hier gesetzt hat, bieten dafür eine gute Voraussetzung. Und die Hauptaufgabe, die darüber hinaus auch bei den Ländern natürlich verortet ist, ist tatsächlich jetzt auch neben der Integration in Arbeitsmarkt die Integration in Schule und Bildung. Ein Drittel der Geflüchteten sind Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 17 Jahren. Das heißt, wir stehen hier eben auch vor einer großen zusätzlichen Herausforderung. Zum Thema Corona nur noch ganz kurz. Ich begrüße es sehr, dass wir heute diesen Beschluss gefasst haben, der ein Stück weit auch vorbereitet, was im Herbst und Winter passieren wird. Es war ja in den letzten beiden Jahren immer mal wieder die Rede davon, dass der Sommer nicht ausreichend genutzt worden ist, um sich vorzubereiten auf die kommende mögliche Welle im Herbst-Winter. Das soll dieses Mal anders sein. Und das finde ich ein wichtiges Signal, dass also wir jetzt schon auch im Juni, auch wo die Zahlen runtergehen, wo wir wirklich eine sehr geringe Hospitalisierung und Intensivstationsrate haben, trotzdem sagen, wir treffen jetzt die Maßnahmen, die vorbereiten, was im Herbst, Winter eventuell kommen kann. Das ist richtig so. Und wir haben sehr, sehr zügig heute diesen Beschluss verabschieden können. Ich glaube, ich war einer der schnellsten Corona-Beschlüsse in den ganzen letzten zwei Jahren. Ich denke, dass wir auch hier jetzt einfach auch anhand der Beratung des Expertenrates die nächsten Maßnahmen vorbereiten, damit wir dann gut in den Herbst und Winter auch gehen können. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Giffey. Wir kommen zu Ihren Fragen. Herr Kliss von der ARD, bitte.
Herr Bundeskanzler, Sie haben gerade gesagt, die Ölversorgung der ostdeutschen Raffinerien, da werden wir uns drum konkret kümmern. Kümmern klingt ja gut. Wie konkret, was genau machen Sie? Und Frau Giffey, Sie haben ja Sorge, dass die Preise trotz der Tankrabatte bei den Leuten nicht richtig ankommen. Das Bundeskartellamt kann aber nur nachträglich Bußgelder verhängen. Was erwarten Sie von der Bundesregierung, vom Bundeskanzler genau in diesem Punkt? Vielen Dank.
Wir sind seit Dezember dabei, die Energieversorgungssicherheit der Bundesrepublik Deutschland genau zu analysieren. Deshalb treffen uns alle Herausforderungen, die seit dem Kriegsbeginn auf uns zugekommen sind, nicht unvorbereitet. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie die Versorgungswege sind für die Kohle in diesem Land, wie viel russische Kohle wir importieren. Wir haben die gleiche Untersuchung gemacht, was das Öl betrifft. Und wir haben das gleiche für das Gas getan, die Importwege, die neben den russischen Pipelines existieren, aus Norwegen, aus den Niederlanden, aber auch insbesondere das LNG-Gas, das über die westeuropäischen Häfen kommt. Wir haben dabei festgestellt, dass wir sehr viel dafür tun müssen, neue LNG-Terminals an den norddeutschen Küsten zu errichten. Und das Gesetz ist unterwegs. Wir werden mit größter Geschwindigkeit voranmarschieren. Genauso intensiv verstehen wir die Situation, dass die beiden Raffinerien im Osten an das Pipeline-Netz durchbar angebunden sind und dass, wenn die von anderer Stelle Öl bekommen wollen, sie andere Transportwege dazu benötigen. Das ist im konkreten Gespräch etwas, das wir mit allen erörtern. Wir wissen genau, wie das für Leuna funktionieren kann. Wir haben auch konkrete Vorstellungen im Hinblick auf Schwedt und sind jetzt dabei, das mit den Ländern auch zu erörtern. Wir haben dazu eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die solche Gespräche führt, damit das alles gut im Blick ist und man dann die entsprechenden Entscheidungen daraus ableiten kann. Dass ich Ihnen jetzt nicht ganz genau sagen werde, was wir wann an welcher Stelle machen, werden Sie sicherlich bedauern, aber verstehen.
Ja, vielleicht zur Frage, was konkret an regulatorischen Maßnahmen. Es gibt ja eben zwei Wege. Einmal die kartellrechtliche Prüfung. Sie haben die Probleme, die sich damit verbinden, schon angesprochen. Auch natürlich die Beweisführung ist ja nicht so einfach. Das hat der Wirtschaftsminister heute auch nochmal ausgeführt. Ob es quasi ein Übertragen von Preisen, die jemand anders macht und quasi das Abschöpfen der Möglichkeiten, die der Markt bietet, ist, oder ob tatsächlich Absprachen dem vorausgehen, ist eben sehr, sehr schwer nachzuweisen. verweisen. Das ist eine Problematik der kartellrechtlichen Prüfung. Die Frage auf der anderen Seite ist aber natürlich, was geht die Gewinne an? Und wenn es hier also über die Maßen Gewinne gibt, die nachweislich ja dann auch da sind, dann finde ich schon interessant, den Gedanken der Prüfung einer Gewinnbegrenzungsklausel und auch die Frage, inwieweit man eben, und das hat ja Herr Ministerpräsident Bovenschulte auch eingebracht, in gewisser Weise über Gewinne auch besteuern kann. Und das sind Dinge, die muss die Bundesregierung genau prüfen, was rechtlich möglich ist. Für uns als Länder ist nur ersichtlich, dass wenn man dort nicht ein Regulativ setzt, in welcher Form auch immer, dann gibt es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass über die Maßen auch Gewinne gemacht werden, Spekulationsgewinne gemacht werden und eine krisenhafte Situation zur eigenen Profitmaximierung ausgenutzt wird. Und das muss unterbunden werden. Wie genau das aussehen kann, das muss natürlich durch die Bundesregierung auch geprüft werden. Diese Bitte ist heute durch die Länder formuliert worden und es ist zugesagt worden, das zu prüfen. Und ich hoffe, dass wir da auch bald dann eine Rückmeldung kriegen. Das ist natürlich eine Frage, die das Wirtschaftsministerium auch rechtlich prüfen muss.
Herr Hönig von dpa, bitte.
Herr Bundeskanzler, zu Corona. Inwieweit sollte denn aus Ihrer Sicht das Infektionsschutzgesetz für den Herbst wieder weitergehende Maßnahmen ermöglichen? Also muss aus Ihrer Sicht zum Beispiel da drinstehen wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen? Und die Länder fordern ja nun, dass der Bund die kostenlosen Bürgertests auch über Ende Juni hinaus finanziert. Inwieweit können Sie das heute zusagen?
Zunächst mal ist es so, dass Sie ja uns verabredet haben, dass wir sehr sorgfältig den Herbst vorbereiten. Wir haben jetzt Sommerreifen drauf, wenn ich das Beispiel so wählen darf. Es geht darum, dass wir die richtigen Winterreifen bereit haben, wenn es darauf ankommt. Und falls es eine sehr eisige Landschaft wird, brauchen wir dann vielleicht auch noch weitere Möglichkeiten, um dann sicher voranzukommen. Das alles, Schneeketten und was weiß ich, das alles werden wir jetzt miteinander diskutieren. Alle sind sehr dafür, dass wir, bevor wir jetzt mit Schnellschüssen kommen, die beiden angekündigten und lange vorbereiteten Berichte abwarten des Expertengremiums, aber auch eine Auswertung vornehmen dessen, was der Krisenstab zusammengetragen hat, Best-Practice-Erfahrungen aus den Ländern, Lessons learned, die dabei identifiziert worden sind und auch die Frage, was kann alles können verschiedene Szenarien entstehen, aus denen wir dann Schlüsse ableiten. Und weil das jetzt alles gerade gemacht wird, macht es keinen Sinn, da einzelne Sachen vorzugreifen und gewissermaßen, wenn man sich gerade verabredet, keine Schnellschlüsse zu machen, einen zu machen. Und werden Sie mich verstehen, dass ich nicht daran halte, was wir mit den Ländern vereinbart haben. Aber es ist, das kann man aus der Atmosphäre heute sehr deutlich entnehmen, ein sehr konstruktiver, kooperativer Prozess. Und alle wollen sicherstellen, dass alle Entscheidungen getroffen sind, bevor es losgeht mit dem Herbst. Also auch was die gesetzlichen Fragestellungen betrifft. Das ist das Anliegen der Bundesregierung und der Länder. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass das auch gelingt. Im Übrigen ist die Bitte der Länder an uns herangetragen worden und das wird jetzt sorgfältig geprüft.
Gut, Herr Peter von RND.
Frau Giffey, können Sie uns sagen, welche zeitliche Vorstellung Sie und die anderen Länder bei der Bitte an den Bundeskanzler und die Bundesregierung haben, was die Entlastung für Rentner angeht? Und Herr Bundeskanzler, wie stehen Sie der Bitte der Länder, was das angeht, gegenüber? Haben Sie, wenn Sie es wohlwollend sehen, eventuell auch schon ein Instrument im Kopf und glauben Sie, dass das einigungsfähig im Regierungsbündnis ist?
Also ich kann nur sagen, wir haben keine zeitlichen Limits da heute gesetzt, sondern wir haben lediglich diesen Gedanken auch nochmal mit eingebracht, dass wir sehen, dass Menschen mit geringem Einkommen, und ich fand das sehr eindrücklich, dass letztendlich das Thema Preissteigerung und Preisweitergabe ja unmittelbar zusammenhängt, dass Preisweitergaben ja eigentlich auch nicht mehr zu verhindern sind. Das wird so sein, dass Leute auf ihrer nächsten Betriebskostenabrechnung deutliche Steigerungen sehen. Und das bedeutet, dass eben gerade diejenigen mit kleineren Einkommen, diejenigen, die Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Renten sind, davon besonders betroffen sind. Und dieses zu adressieren, war uns heute wichtig. Wir haben aber jetzt keine zeitlichen Limits gesetzt dafür. Trotzdem glaube ich schon, dass es notwendig ist, sich mit dieser Frage auch möglichst bald konkret auseinanderzusetzen.
Es hat eine gute Diskussion gegeben, darüber ist schon berichtet worden. Das ist ja nicht Beschlusslage, weder der Länder noch von irgendwem sonst, sondern alle haben, wie ich finde, ja doch die Tatsachen einfach beschrieben. Es gibt Herausforderungen mit der Preisentwicklung. Wir haben sofort reagiert mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, mit den beiden Paketen, die jetzt 30 Milliarden Euro umfassen und jedenfalls für den Durchschnitt aller Bürgerinnen und Bürger zu 90% die vermutlichen Preissteigerungen für dieses Jahr aufgreifen. Das wird nicht für alle in dem gleichen Maße gelten. Deshalb gibt es ja auch Nachfragen, ob man noch an der einen oder anderen Stelle Veränderungen vornehmen kann. Und vor allem ist viel wichtiger noch die Frage, wie geht es im nächsten Jahr weiter? Denn das, was wir jetzt gemacht haben, auch wenn es 30 Milliarden sind und Entlastung für viele bietet, für Grundsicherungsempfänger, für Familien, für Kinder, für diejenigen, die Heizkostenzuschüsse brauchen, weil sie mit ihrem Wohngeld nicht zurechtkommen, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für diejenigen, die öffentlichen Verkehr benutzen, für die Spritpreise, dass das alles zusammen natürlich wahrscheinlich der Größe der Herausforderung, die uns im nächsten Jahr begegnet, noch nicht entspricht. Und deshalb gibt es die Notwendigkeit, darüber zu reden, was zu tun ist. Ich habe in meiner Erklärung zum Haushalt des Bundes gesagt, wir haben ganz fest die Situation von Rentnerinnen und Rentnern, von Studentinnen und Studenten, von Familien, von Grundsicherungsempfängern im Blick und eben auch der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Und eine ganz konkrete Aktivität, die wir jetzt vornehmen wollen, die wir auf den Weg bringen, ist, dass wir die konzertierte Aktion, so wie das schon einmal war in einer herausfordernden Zeit, zusammenrufen wollen, und aus der Sozialpartnerschaft mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden und Staat gemeinsam diskutieren wollen, wie wir mit dieser Herausforderung für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes umgehen wollen. Ich weiß aus den Rückmeldungen von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, dass sie dazu bereit sind und sagen, das ist genau die Zeit, in der man sowas machen muss. Und da werden wir all die verschiedenen Aspekte beleuchten, die eine Rolle spielen. Und ich glaube, genau das ist auch der Weg, dann gute Lösungen zu entwickeln, bei denen alle mithelfen, dass es für unser Land und für die Bürgerinnen und Bürger immer so ist, dass wir niemanden alleine lassen mit seinen Herausforderungen.
Gibt es weitere Fragen? Herr Kliss, aber das wäre dann auch die letzte Frage.
Das ist eher eine persönliche, die Sie zwar am Anfang schon beantwortet haben, so ein bisschen, trotzdem würde ich gerne wissen, wie war das jetzt in Präsenz, alle wieder hier zu haben, sich mit Handschlag begrüßt, wie war es? War es tatsächlich so viel besser, nicht mit Kacheln zu sprechen, sondern mit echten Menschen? Vielen Dank.
Es war, ich will das gar nicht kleinreden, großartig. Es war zwar sehr eng, aber der Raum ist ja auch viel gelüftet für alle diejenigen, die da Sorgen haben. Und es war einfach eine völlig andere Atmosphäre, sich real zu begegnen. Ich glaube, dass das auch jetzt nicht nur dadurch, dass wir alle in einem Raum waren, Nähe geschaffen hat, sondern dass es auch emotional eine Nähe geschaffen hat, die ja auch notwendig ist, wenn wir jetzt als Land angesichts dieser Herausforderung zusammenstehen wollen. Das war wirklich wie so ein Klassen- oder Familientreffen. Alle haben sich wirklich gefreut, wieder so zusammen zu sein. Und ich finde, aus diesem Moment sollten wir was machen.
Vielen Dank.